Bevor es in Kitzbühel auf der berüchtigten Streife so richtig heftig zur Sache geht, gönnen wir uns noch ein gemütliches Après-Ski. Grüß euch miteinander. Ich habe einen Gast eingeladen, der 1999 auf dieser Streife triumphieren konnte und der gleichzeitig sehr, sehr trinkfest ist. Servus, Hans Kraus.
Servus, grüß euch miteinander.
Hans, eine Stimme ist schon ein bisschen belegt. Hast du schon gestern ein zu heftiges Après-Ski zelebriert?
Mittlerweile startet das Kitzbühel-Programm ja schon Mittwoch. Ich war bei der Legendennacht mit dabei und Franz Klammer hat einen so einen Award gewonnen. Mhm. Und das haben wir natürlich ein bisschen feiern müssen. Das hilft nichts.
Mit Franz Klammer lässt sich besonders gut feiern.
So schaut's aus, ja. Und er hat's nicht verlernt.
In den letzten Tagen hatte ich bei euch Österreichern aber den Eindruck, es ist eher Frustsaufen angesagt. Ich telefoniere ja öfter mit dir und meistens bist du sehr, sehr gut gelaunt. Ja. Nach Wengen, wo ich dich angerufen habe, warst du aber richtig angefressen nach dieser Lauberhornabfahrt.
Stimmt. Da hat es mich aber auch richtig angesickt. Wie selten zuvor. Das musst du verstehen, am Tag davor, am Freitag Super-G, da waren für uns einfach einmal ein Erfolgserlebnis.
Wir haben geglaubt, Kriechmeier, zweiter
Rang. Eine Zehntelsekunde Rückstand haben wir geglaubt, morgen geht's richtig auf. Und das ist einfach Balsam für die österreichische Skiseele gewesen. Und das war so der Aufwärtstrend zu spüren. Und dann nächsten Tag diese geniale Abfahrt, die wirklich ein Traum war. Der Wind tut sich beim Knie weh. Der Rest der Österreicher reißt nichts, ist eigentlich völlig unterm Wert geschlagen. Ich bin mein Auto heimgefahren und habe mir gedacht, Scheiße, das kann's doch nicht geben, dass es irgendwann so weit fehlt. Und das tut weh.
Ich meine, ihr habt viel Verletzungspech in dem Winter. Ja. Ein Raphael Haser, der sehr gut drauf war, hat's erwischt. Jetzt eben natürlich den Kriechmeier. Trotzdem, es hat beispielsweise einen Stefan Babinski gegeben, der im letzten Winter ziemlich nah dran war an der Spitze. Ja. Und jetzt ist er weit weg.
Ja.
Das trifft auch andere auch zu, wo man im letzten Winter das Gefühl hatte, jetzt fehlt nicht mehr viel.
Ja, genau.
Was läuft alles falsch?
Es ist komisch, man kann ein Problem nicht über alle drüber stülpen und sagen, das machen sie falsch. Das ist individuell, zum Beispiel Babinski angesprochen, der ist körperlich extrem fit, der ist brutal motiviert, der haut sich runter, aber der gibt den Ski nicht frei. Da merkt man direkt die Verkrampftheit irgendwo. Und das muss er irgendwann lösen. So, wir sagen oft einmal, da muss der Knopf aufgehen und dann fährt der. Auf das hoffen wir. Im Grunde, da kann da kein Trainer mehr helfen, wenn du auf dieser Etage gerade unterwegs bist. Da musst du irgendwie selber das Gefühl finden, wie schnell wir. Aber es ist schon dann so, dass gewisse andere Sachen, wenn das Negative einmal drin ist, dann nimmt es so seinen Lauf. Und zum Beispiel gestern die Verletzung von Felix Hacker. Ich habe den Montag beim Europacup Super-G, wo er gewonnen hat, zugeschaut. Franz Heinzer war Kurssetzer, ein richtig herrliches Rennen, so extrem schwierig, der gewinnt das Rennen. Dann denkst du dir, der kommt her da nach Kitzbühel und das muss passen. Zack, reißt sich der das Kreuzband. Mhm. Und so geht's laufend dahin. Wenn du Pech hast, dann kommt ein Problem ums andere. Aber das soll keine Ausrede sein, weil man darf sie nur nicht auf Glück oder Pech irgendwie festlegen.
Und vor allem so eine große Skination wie Österreich ist, müsste eine ausgeprägtere Breite haben.
Und also, das darf nicht passieren.
Ich meine, Hans, du warst dabei, als ihr 1998 am Patschakofl einen Neunfachsieg gefeiert habt.
99 war das oder im Dezember. 99. Neunfach Triumph. Und damals haben wir zur Schweiz geschaut und gesagt, das kann es doch nicht geben. Warum geht da nicht mehr? Wir haben so ein Riesenteam. Und jetzt sitzen wir absolut genau in dieser Situation, dass du sagst, der Apparat ist so riesengroß. Und das Interessante ist, je größer das Team worden ist, umso weniger Siegerfer sind worden. Aber eigentlich in dieser Zeit, wo Marcel Hirscher alles gewonnen hat, hat man doch nebenbei schon oft einmal feststellen müssen, okay, wenn Hirscher jetzt nicht gefahren wäre, dann wäre es tragisch gewesen. Und dann hat es aber immer wieder so, Meier Mottl wird Olympiasieger und Kriechmeier wird Weltmeister. Da hat es immer wieder so positive, super Sachen gegeben. Aber als gesamtes Team sind wir definitiv von Jahr zu Jahr immer eigentlich kleiner und ein bisschen schwächer geworden.
Also man hat sich klassisch verblenden lassen von diesen einzelnen Erfolgen.
Ist meine
Oder
Meinung.
Von diesen einzelnen Ausnahmefiguren.
Richtig. Und von dem her muss ich schon sagen, es wird immer gesprochen, die besten Leute kehren hinten von den Trainern und allen in den Nachwuchs rein. Ja, es stimmt. Wenn ich schaue in der Schweiz, ist ein für mich ganz wichtiger Punkt, der Franz Henzer, der ist im Europacup, der geht nicht mehr in den Weltcup. Mhm. Der formt diese Typen, die kommen rauf in den Weltcup und da oben müssen sie eigentlich selber dann schon so weit sein, dass sie sagen, wie wäre jetzt noch richtig schnell.
Also du willst damit Trainer sagen, im Weltcup brauchst du nur noch Leute, die einen Kurs setzen können, oder?
Überspitzt gesagt. Mhm. Natürlich ist es perfekt, wenn der Trainer eine gute Strategie hat und das gut macht. Mhm. Aber die Grundausbildung, die ist so wichtig. Und das habt ihr alles richtig gemacht. Wenn ich mir das anschaue, wie viele gute Athleten ihr momentan zur Verfügung habt. Und da denke ich, müssen wir Österreicher extrem umbauen. Hinten noch.
Also wir haben nicht nur einen Top-Trainer im Nachwuchs mit dem Franz Heinz oder im Europa, da muss ich schon auch sagen, euer Helmut Krug, der einen hervorragenden Job macht an der Seite von Marco Odermatt mit Torben Stauffer, super Cheftrainer, der alles im Griff hat. Jetzt stellt sich natürlich die Frage aus eurer Sicht, wer soll diesen Marco Odermatt schlagen in Kitzbühel? Hermann Mayer hat ja gesagt, er lädt sich fest, Odermatt wird hier beide Speedrennen gewinnen.
Das ist das Einfachste jetzt einmal, dass du hergehst und sagst, aber es sind dann schon wieder im eigenen Team die Typen da wie Franjo von Almen, der hat so eine Garde beim Skifahren, der ist so völlig befreit. Und eines ist extrem wichtig auf der Streif. Wichtiger wie bei jeder anderen Abfahrt. Befreit sein. Du darfst fahren, aber du musst nicht gewinnen. Gewinnen müssen ist darunter das Schwierigste. Und mit diesem Druck muss eben Odermatt umgehen. Weil er sagt selber, das fehlt ihm noch. Das ist auch schön für ihn, weil das ist irgendwo was, wo du sagst, das setze ich mir als Highlight in der Saison. Und diese Lockerheit und Unbekümmertheit, die von Almen hat, die kann da natürlich schon ein Vorteil sein.
Also die hat der Marco in den Trainings zu verkrampft gewirkt.
Ja, aber das war für mich völlig unter Kontrolle. Ja. Also der Marco, der weiß genau, was zu tun ist. Wenn bei dem der Außenski Schirben anfängt, dann über den Innenski, dann gibt's keinen schnelleren wie Marco Odermatt. Es ist immer ein Genuss zuzuschauen, wie er sich steigert vom Training dann bis rein ins Rennen. Der hat die Karten noch lange nicht aufgedeckt. Und trotzdem ist es so, auf der Streif gibt es viele Passagen, wo du als Athlet nachgeben musst. Da gibt es nicht nur volle Attacke. Du musst über gewisse Wege nachgeben. Und das verlangt Geduld, Gelassenheit. Odermatt hat das bestimmt. Aber es kann da die eine oder andere jugendliche Leichtsinn schon ganz gut funktionieren darunter.
Wenn du beim jugendlichen Leichtsinn bist, auch viele hochkarätige Routiniers oder haben leichtsinnig agiert, könnte man jetzt mal sagen. Ein Kind, der im letzten Jahr mit Grippe das Lauberhorn gefahren ist. Sarrazin, der Vorjahressieger, den es in Borneo ganz heftig erwischt hat.
Genau.
Jetzt Kriechmeier abgeflogen in Wengen. Und ich habe, der Schüster Mürisier hat zu mir gesagt, das liegt stark an Marco Odermatt. Weil der setzt den Level, den Maßstab so hoch, dass alle die, wo ihn besiegen möchten, wo glauben, sie hätten die Klasse, um ihn zu besiegen, übers Limit hinausgehen müssen. Und dann kommen diese Verletzungen zustande.
Ja, natürlich. Siehst du das ähnlich? Es ist schon ähnlich, aber so einen Überhero, den hat es fast immer irgendwo gegeben, den du knacken musst. Und ich kann mich noch gut an Kitzbühel 99 erinnern, wo ich es geschafft habe. Ich habe keinen Gedanken damit verschwendet, über den Sieg nachzudenken. Die Favoriten waren definitiv Hermann Mayer und einige andere. Und damals habe ich mich eigentlich nur auf das konzentriert, was ich zu tun habe darunter. Ich habe nicht an ein Ergebnis gedacht. Und das ist, glaube ich, ganz ein wichtiger Faktor für Skirennfahrer, dass das ist ja nicht wie bei anderen Wettkampfsportarten, wo ich den direkten Fight habe gegen meinen Konkurrenten, sondern es ist eigentlich der Kampf du selber gegen die Piste fast. Und alles andere musst du ausblenden. Aber diesen Level, du weißt dann genau, der Odermatt zirkt in den Steilhang voll auf Zug rein und total frech und du bist gefordert und weißt, das musst du auch so machen. Aber du kannst nur deinen Körper, deinen Level ans Limit bringen und nie drüber. Das ist die Kunst, dass das irgendwie nervlich dann gut wegsteckst und nur auf dich selber schaust darunter.
Reden wir nochmal kurz über den Vincent Kriechmeier. Ich meine, ihr Österreicher habt seine Heim-WM in ein paar Wochen oder in ein paar Tagen schon fast besser gesagt. Er hat, es ist trotzdem in Wengen relativ glimpflich davon gekommen. Er hat eine starke Zerrung vom Innenband. glaube, spricht nicht dagegen, dass der in Saubach wieder dabei ist, oder?
Ich denke schon, dass er es probieren wird. Er hat extrem viel Erfahrung in Saalbach auf dieser Abfahrt. Mhm. Da ist er gut. Und er war richtig gut in Form. Der ist jetzt richtig gut gekommen. Mhm. Und wenn das nur noch ein paar Tage dauert, dass er möglichst bald auf den Ski kommt, dann gebe ich ihm eine Chance, dass er da vorne mitfährt. Wenn er jetzt 2 Wochen nicht Ski fährt und nur therapiert am Knie, in diese 2 Wochen, da verlierst du enorm an Meter. Mhm. Nämlich was diese Aggressivität, dieses Randasten völlig ans Limit betrifft, mhm. das geht dir dann ab. Dann bist du nur damit beschäftigt, dass du schmerzfrei Ski fährst. Mhm. Das ist dann definitiv zu wenig. Also mein Wunsch ist, ich hoffe, dass ich die nächsten Tage irgendwo schon wieder auf Ski sehe.
Aber ich stelle jetzt eine ganz besondere These auf. Wir haben in dem Winter den Fall Loic Meyer gehabt, ja. wo man oft gesagt hat, der studiert zu viel. Mhm. Dann verletzt er sich in Sölden, diese Rückengeschichte, fährt dann nach Levi, 2 Wochen später, ohne Trainingstage, fährt aufs Podest. Mhm. Haben alle gesagt, ja, das war jetzt genau der Grund. Er hat da nichts anderem herumstudiert. Ja, ja. Deshalb war er schnell. Vincent Krichmeier gilt auch als einer, der relativ viel studiert. Oder? Man hat es hier ja oft erlebt, vor allem, wenn er im Abschlusstraining der Schnellste war, hast du gewusst, er ist im Rennen, hat er keine Chance, weil er mit dem Ganzen drumherum nicht umgehen kann. Jetzt ist er in derselben Situation wie Loic Meyer vor Levi.
Ja.
Ich glaube, das könnte auch für ihn ein Vorteil sein.
Wir aus österreichischer Sicht können sowieso nur auf diesen Moment der Überraschung setzen jetzt. Wir sind die Jäger. Wir sind schon lange nicht mehr die Gejagten. Trotz Heimweh, wir sind nicht die Superstars, die da jetzt anreisen und abliefern müssen. Die ganze Nation weiß mittlerweile, wie es steht um den Skirennsport. Und die wissen, vielleicht passiert uns das eine oder andere. Mhm. Und genau jetzt muss ich sagen, als Athlet, schön, ich schleiche mich da hinten an. Die anderen haben die Aufmerksamkeit, die haben den Druck, die müssen liefern. Und ich kann da hingehen und kann da voll überzeugen. Und die Jägerrolle ist gerade bei einem Großereignis in der Heimat eine schöne Rolle.
Wenn wir das Rad der Uhr um ein Jahr zurückdrehen, hier in Kitzbühel, der große Eklat um Matthias Meyer. Der ist damals bei einem Empfang von der österreichischen, niederösterreichischen Landeshauptfrau, hat er zu randalieren begonnen. Er wurde danach von der Polizei abgeführt, hat dann eine Therapie gemacht. Und jetzt geht's ihm offensichtlich wieder so gut, dass viele glauben, dass der im Hinblick auf die nächsten Olympischen Spiele in Bormio sein Comeback geben wird.
Ja.
Hältst du das auch für möglich?
Das halte ich absolut für möglich. Mhm. Und ich habe mal als Vorläufer beobachtet beim Europacup jetzt. Mhm. Da ist er technisch schon recht sauber runterzogen, aber noch nicht die Dynamik dahinter, die früher klarerweise. Muss er nicht gewinnen noch. Und kann ich mir sehr gut vorstellen. Und er war ein sehr starkes Zugpferd für die jüngeren Athleten im Team. Und mich würde es freuen, wenn er einfach erstens total gesund wird wieder.
Mhm. Er hat Problem gehabt. Glaubst du, ist er das?
Ja, ich denke schon, weil sonst würde er das nicht machen. Und ich glaube, dass der Skirennsport für sein Leben extrem wichtig ist. Er hat so viel gegeben, so viel erreicht. Und ich glaube, dass wir jetzt auch in der Situation sind, dass ich sage, bei mir hat er wirklich Kredit. Der soll zurückkommen und soll schauen, dass er wieder wirklich dort erfolgreich ist und ein nettes Leben als Skirennfahrer führen kann. Weil der ist geboren dafür. 3-mal Olympiasieger, nicht vergessen.
Und es war wahrscheinlich, wäre das auch das Beste für seine gesundheitliche Entwicklung, Er hat ja immer viel Spaß gehabt, oder, am Zusammensein mit seinen Rennfahrern-Kollegen.
Genau,
dass er in Bormio zurückgetreten ist nach Peking, das war ja ein Kurzschluss.
Genau so sehe ich das auch. Das war irgendwie eine Überlastung. Und eins darf man nicht vergessen, der Druck bei den Athleten mit dem ganzen Drumherum, Social Media und alles, der ist noch einmal größer geworden wie zu meiner Zeit. Und das ist wirklich für viele Athletinnen und Athleten mittlerweile eine Riesenbelastung geworden. Nicht jeder kann diese enorme Belastung geistig auch vom Skiweltcup einfach nur so wegstecken. Der hinterlässt Spuren. Ich habe schon mit einigen Athleten gesprochen, die aufgehört haben, die Jahre später noch einmal gesagt haben, eigentlich bin ich noch immer beim Verarbeiten von dem ganzen Druck. Und ich bin in der glücklichen Lage, dass ich irgendwie ein Naturell habe, dass ich mit dem Druck recht gut irgendwie umgehen habe können. Gute Basis zu Hause und allen und Frau und Kinder, Familie, alles wunderbar. Aber der Skisport oder generell der Spitzensport kann für die Psyche genauso gefährlich sein.
Dann lass uns doch mal zurückgehen zu deiner Basis. In der Steiermark in Schladming.
Genau.
Du bist aufgewachsen am Fastenberg.
Du kennst es.
Ich war mal bei dir und ich habe dann ein bisschen recherchiert bei den Einheimischen und die haben mir gesagt, das kommt nicht von ungefähr, dass dieser Berg Fastenberg heißt. Die Leute haben dort nicht freiwillig gefastet.
Ja, das war ein harter Berg früher mal. Ja.
Hast du mal gehungert?
Nein, das hat es Gott sei Dank bei uns nicht mehr gegeben, aber es war relativ spät erst eine Straße rauf auf diesen Berg. So ungefähr 10 Jahre vor meiner Geburt sozusagen ist da erst einmal eine Straße raufgebaut worden. Das waren wirklich Bergbauern. Und heute geht die Planei drüber, dieses wunderschöne Skigebiet. Also was sie da in dieser Zeit getan hat, ist schon auch irgendwo unglaublich.
Aber es war nicht immer einfach dort oben in deiner Jugend.
Nein, es war eine unglaublich befreite, schöne Zeit. Aber einfach war es definitiv nicht. Wir haben damals den Skisport, den Skirennsport noch mit so wenig Geld betreiben können, das würde heute nicht mehr funktionieren. Wir sind gefördert worden von der Skifirma, haben ein Ski bekommen, weil sie gemerkt haben, die Burschen fahren gut. Vom Clubtraining angefangen, die haben wirklich ihre Freizeit geopfert für uns. Mein Vater war Liftwart auf der Planei oben, freie Liftkarte gehabt, den ganzen Tag da oben herum. Unglaublich befreit und schön, aber im Vergleich zu heute total einfach und echt mit wenig Geld aufgewachsen, kann man sagen.
Du hast auch in der Skifabrik, die dich unterstützt hast du selber gearbeitet, wenn ich richtig informiert bin.
Also die meisten in meinem Alter damals mit 15, die sind halt irgendwo in die Skihack dann gegangen oder Skihandelsschule, aber ich wollte nicht mehr Schule gehen, ich wollte unbedingt wie meine Geschwister auch arbeiten gehen, einen Beruf erlernen. Und dann bin ich eben zur Skifabrik gefahren, nach Altenmarkt und damals auch angekommen und habe gefragt, ich will arbeiten im Sommer und im Winter Skirennen fahren, ob sie mich da nehmen und ob sie mich im Winter freistellen. Und ich habe damals Trofeo Topolino schon gewonnen und so, einfach nur so eigentlich aus Spaß
raus. Das ist das wichtigste Kinderrennen der Welt, oder in Italien.
Ja, und das habe ich wirklich dominiert und bin eigentlich gar nicht so gezielt schon am Training gewesen und so. Und damals haben wir die ermöglicht und gesagt, ja, dann fangst du halt einmal das Arbeiten an. Ich habe den ganzen Sommer gearbeitet, dort am Fließband, wirklich beinhart. Habe mir das Geld verdient und bin im Winter freigestellt worden. Und so habe ich mir den Skisport finanziert. Natürlich ein enormes Risiko, keine große Ausbildung und nichts. Aber es wäre kein anderer Weg möglich gewesen. Wir waren 6 Kinder, ich der Jüngste davon. Wir mussten diesen Weg so machen und gehen. Und wenn ich mir das heute anschaue, ist das natürlich viel, viel kostenintensiver. Vielleicht auch mitunter ein Grund, warum man in Österreich hinten noch nicht mehr diese Dichte hat, wie es früher mal war.
Aber Hans, da halte ich dagegen, in der Schweiz ist es nicht anders. In der Schweiz ist es für die ganzen Bauernkinder ist es genauso schwierig,
ranzukommen einmal.
Aus finanziellen Gründen, oder? Ich meine, ein Bauer tut sich schwer, seinem Kind 4 Paar Ski zu finanzieren, oder? Dass es ja braucht.
Genau, die ganzen Reisen und. Das ist früher viel einfacher
gewesen. Und trotzdem haben wir die Breite und die nicht.
Also
da muss es doch noch einen anderen Grund geben, oder?
Aber man könnte es hinten umstellen. Ich war damals viel besser gefördert. Mich würde es heute nicht geben, mein Wort. Ja. Heute brauchst du definitiv auch Richtung USV, da brauchst du schon mehr Geld dahinter, als wie wir bei uns früher. Und das war schön. Fair.
Du hast angesprochen, ihr wart 6 Kinder.
Ja, genau.
Ein Bruder ist früh gestorben.
Ja, leider, ja.
Auf der Skipiste, oder?
Naja, er ist ein extremer Bergsteiger gewesen und der ist damals, sind 4 Leute in der Lawine gekommen, alle 4 tot. Und da war leider mein Bruder mit dabei, im Alter von knapp 23 Jahren. Das war 1985, war ein exzellenter Skifahrer, der mir sehr viel geholfen hat, was die Technik auch betrifft, in Kinderjahren. Und ja, das war sicher das negativste, schlimmste Erlebnis in meinem ganzen Leben, ja.
Denkst du da noch heute oft dran, gerade so in einer glücklichen Phase? Ist das so ein Punkt, wo ausschlaggebend ist, dass du trotz deiner Erfolge auch immer diese Demut behalten hast.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, weil das Leben, das, was wir leben dürfen da im Sport, das ist ein unglaubliches Geschenk. Egal wie erfolgreich du bist, da man gewinnt mehr, da man weniger. Allein nur das Leben, diese Freiheit, die wir da praktizieren und leben dürfen, das ist für immer ein Geschenk. Und da war schon das frühe Ableben von meinem Bruder irgendwo immer so, dass ich mir gedacht habe, warum hat er das nicht erleben dürfen? Und da wird man schon, da wird man demütig, überhaupt kein Thema. Und das ganze familiäre Rundherum, das war für mich immer das Wichtigste im Leben und der Halt. Und da war es immer so, wenn ich nach Hause gekommen bin, egal ob erfolgreich oder fünfmal hintereinander rausgefallen, es war immer gleich. Und das ist wichtig. Das ist eine Basis.
Ein paar Jahre nach dem Tod von deinem Bruder bist du hier das erste Mal in Kitzbühel angefahren. Ja. Du kannst dich noch erinnern an den Moment, wo du den ersten Blick aus dem Starthaus rausgeworfen hast. Gibt ja viele Athleten, die sagen beim ersten Mal, hätten sie gedacht, das ist nicht möglich, dass ich da runterfahre. Ich fahre mit der Gondel wieder zu Ökinstal.
Das war bei mir eh schon relativ spät. Ich habe relativ spät erst angefangen, die Abfahrt zu fahren. Ich habe vorher Alter bei dir den Riesental oft wohnen, dann war ich gut in Form. Das
war 95,
das war 95. Und bin mit 24 Jahren damals da angereist. Ich habe gesagt, so, jetzt fahren wir Kitzbühel. In Gröden war ich schon Fünfter, überraschenderweise in der Abfahrt. Auf einmal war ich Abfahrer. Okay. Und ja, dann stehst du da oben, dann habe ich besichtigt, dann habe ich gedacht, bist du deppert, die Hundspingen, da kannst du nicht runterfahren mit einem Abfahrtski. Und irgendwie war aber der Reiz gleich extrem da, weil ich habe früher ganz wilde Sachen gemacht zu Hause, Felsen sprengen und alles so Sachen. Und da war ich immer so der Mutige und wollte immer zeigen, was ich drauf habe. So der wilde Hund sein. Und dann stehst du da oben und bist völlig am Anschlag nach der Besichtigung. Franco Carwegen ist damals rausgestattet.
Genau.
Und der ist ein Jahr älter wie ich oder gleich heute, weiß ich nicht mehr so genau, 70er Jahrgang, glaube ich. Und der war einfach viel besser wie ich in der Abfahrt. Und der ist rausgestartet, hat angeschoben, erstes Training runtergefahren und ich sehe noch, wie der runterspringt in die Mause fallen und denkt mir, boah, das kann doch nicht gut gehen. Und dann sehe ich aber den Aufsprung nicht, nur wie er wegspringt. Das war der erste Läufer, den ich live gesehen habe auf der Streif. 20 Sekunden später haben sie gefunkt, Start, Stopp, den Carwegen hat es zerlegt. Ich meine, scheiße, jetzt ist so losgegangen da oben. Ich bin mit Nummer 34 zweieinhalb Stunden am Start gestanden, habe mich nur aufgewärmt, bin nur herumgelaufen.
Das hat
so lange gedauert. Sie haben vier Leute in den Hubschrauber weggeflogen, bevor ich das erste Mal gefahren bin. Und das war definitiv die ruppigste Streife, die ich jemals erlebt habe. Und diese Fahrt mit so weichen Knien, da bin ich dem Herrgott heute noch dankbar, dass es funktioniert hat. Ich habe gleich einmal bei der Steil- und Ausfahrt das Netz gekühlt, gestreift, runter. Und das Gestörte war, ich habe abgeschwungen im Ziel und habe gesagt, geil, da muss ich wieder rauf.
Ja, ja.
Und das war die Liebe
aber auf den ersten. Aber die Zeit hast du dir nicht groß angeschaut. Die war in dem Moment völlig sekundär, oder nicht?
Ich war 15.
Okay.
War gar nicht schlecht mit dieser Bremserei. Und dann war folgendes Problem. 3 Tage Föhnsturm, kein Trainingslauf mehr, nichts mehr und nur Samstag dann die Abfahrt. Ich bin aus völliges Greenhorn auf den Start hinkommen. Es hat angezogen, Günther Mara hat damals gewonnen. Es ist extrem schnell gewesen, weil so früh aus auf der Schnee war, gefahren. Und ich bin da rausgestartet, runtergefahren, war bis zur Seidel im Dritter und dort habe ich gewusst, wenn ich jetzt nicht früher aufstehe, und den Sprung drückt, dann zerlegt's mir. Und Gott sei Dank habe ich das gemacht. Das Gefühl hat mir recht gegeben. Und bin runtergezogen und war beim ersten Mal vorne gleich Achter. War ein super Neueinstieg. Und von da weg war so die Liebe mit der Streif.
Aber sie hat dich auch mal abgeworfen.
Ja. 2001 bin ich bei diffusem Licht absolut führender gewesen bis zur Seidelalm. Habe ich mir gedacht, jetzt gewinne ich ein zweites Mal. Und ich habe gewusst beim Reinspringen, ich bin zu schnell. Für diese Sicht, für diese irgendwie habe ich gespürt, irgendwas stimmt nicht. Ich habe gezögert, bam, ist gegangen. Und dann bin ich im 90-Grad-Winkel aufs Netz geknallt. Das war das einzige Mal, wo ich eigentlich einen Hubschrauber gebraucht habe, dass ich wieder ins Tal komme. Aber es ist alles irgendwie dann, Gott sei Dank, halbwegs glimpflich ausgegangen. Aber es hat mir trotzdem 8 Monate meiner Karriere gekostet. Mit einer anschließenden Kniegelenksinfektion. Jeder muss irgendwann einmal ein bisschen reinhalten. Das war bei mir damals.
99, der ganz große Moment bei dir, wo du diese berüchtigste Abfahrt der Welt gewinnen konntest. Was kommt dir heute als erstes in den Sinn, wenn du an diesen Tag zurückdenkst?
Aus Schweizer Sicht habe ich eine Gegebenheit, die ich nie vergessen werde. Es ist damals Birmingen Zurbrücken ab und zu mit dabei gewesen.
Der war damals in beratender Funktion.
Genau. Und ich bin vorbeigegangen.
Vor der Weltmeisterschaft in Weil, weil wir da in einer Mörderkrise.
Genau. Ich hab's Krise gehabt. Ja. Und hab's schlauerweise Zurbrücken geholt. Und ich bin in der Früh bei ihm vorbeigerutscht. Und ich war immer ein Riesenfan von Birmingen Zurbrücken. Und ich war brutal stolz, dass er mich immer gegrüßt hat und so. Und wie ich so vorbeirutsch, hat er jetzt gesagt, ah, du bist gefährlich heute darunter. Der hat das irgendwie gesehen beim Training, dass ich schnell bin. Der hat das gespürt irgendwie. Der hat einfach ein Verständnis gehabt für die. Und das hat mir irgendwie, das habe ich so einfach nett aufgenommen. Aber im Nachhinein habe ich ab und zu ein bisschen drüber nachgedacht, dass ich gemerkt habe, der Typ hat das irgendwie gespürt. Das heute mein Tag.
Und glaubst du vielleicht, dass der genau das noch, dass genau die Worte vom großen Pirmin,
der hat nicht viel gesagt.
Ein extra Motivation.
Genau, aber das war für mich die Post des Wachsen. Das war für mich, ich habe mir gedacht, boah, der hält was auf mich. Du hutscht vorbei und da sagt, ich glaube, das wird dein Tag heute. Genial.
Wie war die Nacht nach diesem Bild? Ich meine, das war ja in der Zeit auch die legendären Feiern im Londoner.
Genau, ja. Wir haben es leider nicht mehr geschafft. Ich wollte da mal diesen legendären Londoner feiern gehen. Und es war dann definitiv so, es war damals 99 haben wir alles gewonnen rundherum, der Hermann halt und Eberhard da und Reicht schon auch und so. Es war ein Zuschauerrekord, 56.000 Zahlende. Es ist so zugegangen, ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich von der Siegerehrung im Ziel ins Hotel gekommen bin. Es sind, glaube ich, 1.000 Leute hinten nachgegangen und alle wollten ins Hotel feiern. Und irgendwie hat die Polizei dann einmal alles abgeriegelt und dafür für Sicherheit gesorgt. Und wir haben dann fürchterlich gefeiert nach der Hauptsiegerehrung am Abend bis 5 Uhr in der Früh und hab's nicht mehr geschafft ins Londoner. Ja. Das ist das Einzige, was mir jetzt von dem Tag abgeht, dass ich mich dort feiern lasse.
Genau. Der Sieger zappt ja dort oben ohne Bier.
Oben ohne Bier, aber wir könnten irgendwie einen Deal einmal mit irgendwen ausmachen, dass ich es nachholen kann.
Ich glaube, der Marco würde dich mitnehmen. Er mag dich ja.
Ich muss ihn einmal fragen, wenn er Kitzbühel gewinnt, ob er mich mitnimmt ins Londoner.
Ich glaube, das wird funktionieren.
Dann hole ich es nach.
Wenn nicht im Londoner, wo hast du die heftigste Party in deiner Skikarriere zelebriert?
Die Team-Party, die heftigste, definitiv beim Weltcup-Finale in Grand Montana 1998. Hermann Mayer, Olympiasieger nach seinem Wahnsinnssturz. Ich Silbermedaillengewinner, Eberhard, Silbermedaillengewinner. Gesamtweltcup ist gewonnen worden. So ziemlich alles, was man halt gewinnen kann und so, ist nach Österreich gegangen. Und unsere Kombi-Gruppe, damals hat sie geheißen, WC3, hat dann gefeiert. Und ich weiß noch, unser Chef, Markreiter und Bumm, wollten immer in diesem kleinen Lokal beim Zielraum unten eine Ansprache halten. Und immer wenn der angefangen hat zu reden, haben wir angefangen zu singen. Und ja. Prost, Prost und hin und her. Kein Mensch hat den ganzen Abend lang irgendwie geschafft, eine Ansprache zu halten. Und diese Nacht war unvergesslich, weil wir haben eine Spur der Verwüstung, glaube ich, hinterlassen durch Grand Montana. Aber es war so legendär und einfach unvergesslich.
Wenn du Hermann Mayer ansprichst, das war ja ein richtiges Partytier.
Hermann Mayer war in allem einfach extrem. Mhm. Beim Fahren extrem, der konnte nicht verlieren. Der war einfach so getrimmt auf den Sieg. Ich glaube, wenn Hermann Mayer Synchronschwimmer geworden wäre, er war ja auch Olympiasieger geworden. Der war einfach extrem fokussiert auf den Sieg. Und so war er dann aber auch, wenn es einmal die lustigsten Feiern waren, eigentlich bevor er dann so der richtige Superstar geworden ist, wenn wir irgendwo einmal in Amerika nach dem Training gesessen sind, der war einfach auch dort, hat er einfach, wie soll ich sagen, unbändig war er dann am Weg.
Viele hatten ja Schwierigkeiten mit ihm im Team, also die Feindschaft Mayer, Eberhard beispielsweise, die ist ja heute noch legendär. Wie hast du dich mit ihm verstanden?
Ich habe mich eigentlich mit dem Hermann gut verstanden, weil am Anfang, glaube ich, kann ich wirklich sagen, wir haben ihm geholfen. Mein Bruder genauso, damals mit der Skifirma gemeinsam. Mhm. Wir sind oft gemeinsam angereist. Und mir hat der Typ von Anfang an irgendwie imponiert, weil er aus dem Nichts kam, weil er den eigenständigen Weg gegangen ist, ohne diesen Juniorenprogramm beim ÖSV. Und ich habe gleich gemerkt, der hat diesen unbändigen Willen. Und der hat mich schon begeistert in gewisser Weise. Andersrum war er natürlich schon extrem auf sich bedacht. Und das war im Ding nicht immer einfach. Aber im Nachhinein gesehen, ich habe gemerkt, irgendwann habe ich dann auch gesagt, ich probiere es jetzt auch total auf meinen eigenen egoistischen Weg. Der hat bei mir nicht funktioniert, weil ich nicht so ein Typ bin. Aber er hat seinen Typ wirklich perfekt gelebt und war höchst erfolgreich damit. Und darum sage ich dir, das ist egal, was du für Typ bist. Du musst nur du selber bleiben. Dann schaffst du es.
Du hast unter Hermann Mayer besonders gelitten 99 bei der Weltmeisterschaft im Biberkrieg. Super G. Mayer, exequo mit Lasse Schüss.
Ja.
Du ein Hundertstel zurück. Platz 3, der Hundertstel haben sie.
Hey, ich schwör's dir, mir hat's gereicht nach dem Rennen, weil die zwei Typen haben den ganzen Kasten zu Hause voll mit Goldmedaillen schon gehabt, ich nicht. Ich hätte mir's echt verdient, dass ich Gold abhole und dann fehlt da eine Hundertstelsekunde.
Ja, und es gibt nicht einmal Silber.
Nein, aber ich habe damals gesagt, lieber beim Skifahren Dritter wie beim Bobfahren Zweiter.
Oder? Ganz große Worte.
Was soll's machen? Schwamm
ja.
drüber.
Ja. Du hast dann nochmal Hundertstel Pech gehabt, dann ja. bei dieser WM. Warst du in
zwei Hundertstel hinter Rang 3.
Ja, oder? In genau. der Abfahrt.
Das war das einzige Mal, wo ich beim Abschlusstraining Bestzeit gehabt habe und alles locker von der Hand gegangen ist. Aber es ist dann eine Schlechtwetterfront reingezogen bei der Abfahrt. Und je später, ich habe irgendwo um die Nummer 10 gehabt, je später die Nummer, umso schwieriger ist es geworden. Und ich war ein Athlet, ich habe die Spur sehen müssen, dann war ich schnell und ich habe die Spur nicht mehr gesehen. Und dann habe ich es nicht mehr so auf den Punkt gebracht und bin dann Vierter geworden am 200. Aber ich habe das dann so laufend wieder wiederholt. Bodi Miller damals in St. Moritz, Riesentallauf Weltmeister. Ich Silber mit 300. Rückstand. Das sind alles Prüfungen im Leben, aber im Nachhinein gesehen trotzdem eine unglaublich schöne Zeit.
Aber ich kann mich noch erinnern, 2003, wo du in Adelboden am Hohensbergl in legendärer Manier triumphiert hast.
Geil.
Superstarke Fahrt. Pressekonferenz anschließend da in der alten Turnhalle.
Genau.
Und weil an dem Tag Hermann Mayer sein erstes Rennen nach seinem schweren Motorradunfall bestritten hat, war die erste Frage, die ein Journalist an dich gerichtet hat, nicht zu deiner Leistung, genau, sondern was du zu Hermann Mayers Comeback
sagst. Ja, genau.
Was sind doch so Momente, wo einem auf, oder?
Die Kabel hat es mal rausgedrückt, dann war ich noch freundlich und ich glaube, bei der zweiten Frage, die ist dann wieder um Hermann Mayer gegangen, ist mir nicht oft die Hutschnur gerissen, aber da habe ich dann gesagt, wenn irgendwer Fragen hat an mich, dann jetzt und sonst tschüss. Und das, weil du vorher angesprochen hast mit Hermann Mayer im Team, eigentlich ist das meistens sehr ruhig abgelaufen. Es war nur von außen das Mediale, die immer wieder mehr aufgebauscht haben, diesen Druck intern und so, das oft gar nicht so gestimmt hat. Aber das ist eigentlich durch das Mediale rundherum, war das oft einmal ungut für uns, ganz einfach. Aber ich habe damit leben gelernt. Aber das damals vergiss ich nie in Adelboden. Ja, da haben wir gedacht, sind denn die alle komplett deppert?
Einen ordentlichen medialen Tsunami musstest du dann auch 2005 über dich ergehen lassen.
Genau, ja.
Wahrscheinlich die schlimmste Phase dann in deiner sportlichen Laufbahn am Schluss.
Ja, schon, ja, aus sportlicher Sicht definitiv.
Nachdem, dass du positiv auf Nandrolon, oder?
Genau, ja.
Getestet wurdest.
Ja.
Wo du dieses Ergebnis bekommen hast.
Ja.
Was ist in dir vorgegangen?
Das war der brutalste Moment in meinem Leben. Das war in Gröden, in Leckluste Abfahrt gefahren, Probe abgeben, Dopingprobe und dann war ich positiv. Ich bin aus allen Wolken gefallen, weil ich war immer ein extrem fairer Sportler. Ich hätte mir nie getraut, mit irgendwas, mit Anabolika oder irgendwas Blöden herumzudoktern und schauen, dass ich irgendwo noch ein paar Hundertstel hole. Das bin nicht ich. Ich war einfach extrem fair in meinem Leben und dann erwischt's genau mich mit diesem Blödsinn. Und ich glaube, ich bin einer der wenigen Athleten weltweit, der der Vorsätzlichkeit sofort freigesprochen ist. Ich habe damals wirklich beweisen können, Gott sei Dank, dass es ein verunreinigtes Nahrungsergänzungsmittel war, nämlich nichts Leistungssteigerndes, sondern ein Vitaminpräparat aus Amerika. Und habe die Firma dann, wie ich aufgehört habe, ich habe aufhören müssen, weil ich die Sperre gekriegt habe von der FIS.
18 Monate,
völlig, völlig überzogen und völlig unfair war im Nachhinein. Da will ich heute noch heiß und drücke mir die Kabeln raus, weil sie wirklich unfair war. Und hab's geschafft, in Amerika diese Firma zu klagen, und in einem außergerichtlichen Vergleich haben wir dann eine finanzielle Abgeltung bekommen, aber ich habe in jedem Schritt beweisen können, dass ich nichts dafür kann. Und das hat mir irgendwo dann wahnsinnig viel für meinen Rest des Lebens gegeben, dass ich beweisen kann, dass ich nicht beschissen habe. Ganz einfach.
Bei vielen Leuten wird das ja aber trotzdem hängen geblieben sein.
Natürlich.
Und ich könnte mir vorstellen, gerade in einem kleinen Dorf, wo du zu Hause bist, in Schladming, die Anfangszeit.
Die schlimmste Zeit eigentlich.
Nicht einfach gewesen sein für dich, oder?
Dort ist dann wieder dein engstes Umfeld, Familie wichtig. Weil ich weiß noch, die ersten paar Tage, wie ich das erste Mal aus dem Haus gegangen bin, ich bin in den Supermarkt gegangen und habe mich angestellt auf eine Wurst. Die hat mich angeschaut. Sonst haben wir immer Schmäh geführt. Kennst du mich ewig?
Die Verkäufer.
Man kennt sich ewig lang und immer ist der Schmäh drin. Ja. Auf einmal schaut mich die so an und denkt sie, wie reagiere ich jetzt? Was sage ich? Und das war dann für mich, wie ich gemerkt habe, dass die Menschen nicht mehr wissen, wie sie jetzt mit mir umgehen soll. Das waren so wirklich die schwierigsten 2 Monate aus sportlicher Sicht im Leben. Und dann habe ich irgendwann dann einmal in den Spiegel geschaut und gesagt, ich habe nur noch mit Anwälten telefoniert und geschaut, dass ich diesen Mist irgendwie zur Seite bringe. Und nach 2 Monaten fast schlaflos habe ich irgendwann in den Spiegel geschaut und gesagt, hey, es gibt noch Schöneres im Leben, danke, das war's und habt's mich gern. Und von dort weg ist eigentlich wieder relativ entspannt dahingegangen.
Entspannt dahintergegangen ist eine Untertreibung. Du bist jetzt extrem erfolgreich im ORF. Zum einen hast du dich zur wichtigsten Skistimme von Österreich entwickelt. Du kommentierst aber nicht nur Skirennen, sondern du machst ja mittlerweile auch eine Unterhaltungssendung. Oder
genau,
du bist in die Fußstapfen geraten vom legendären Sepp Forcher.
Schau, den kennst du, gefällt mir.
Ich kenne ihn. Den meisten Schweizern musst du aber wahrscheinlich erklären, wer Sepp Forcher war.
Sepp Forcher war wirklich eine TV-Legende. Der hat 35 Jahre lang eine Klingendes Österreich, eine Volksmusiksendung präsentiert. Der war selber Hüttenwirt, total ein origineller Typ mit weißem Bart. Und den kenne ich seit klein auf. Meine Eltern haben den immer geschaut. Und ich habe den einfach auch bewundert immer. Und vor 3-4 Jahren ist es gewesen, 2021 glaube ich war es, kriege ich einen Anruf, Sepp Forcher wird jetzt doch relativ alt und hört auf, ob ich mir das vorstellen könnte, seine Nachfolge zu übernehmen. Und das Interessante war, dass mein Umfeld, meine Frau sogar oft einmal gesagt hat, eigentlich wäre das irgendwann was für die. Dann sage ich, Gespinst, ich kenne mich nicht aus in der Volksmusik. Aber eines hat sie recht gehabt. Ich bin ein Naturmensch, ich liebe den Brauchtum und alles, was so drumherum ist. Sepp Forcher hat auf einer Alm gearbeitet, ich habe auch einmal auf einer Alm gearbeitet, oben als Hirter. Und von dem her haben wir Parallelen und seitdem mache ich die Sendung jetzt. Österreich vom Feinsten heißt sie jetzt, die Sendung.
Aber wenn du mit dem Auto durch das Land fährst, dringen nicht Folkloreklänge durch deine durch dein Autoradio.
Eigentlich wäre ich Rock'n'Roller geworden.
Ja.
Bin eher auf der harten Schiene unterwegs, ja.
Wie hart? Also hast du dich auch entsprechend eingestimmt vor den Abfahrten mit Pantera, Sepultura?
Ja, Led Zeppelin oder Metallica und AC/DC. Diesen Blödsinn habe ich einmal probiert. Mhm. Völlig daneben gegangen.
Okay.
Musik hören vorm Rennen chancenlos. Ich bin eher der Typ gewesen, da im Kitzbühel am Start oben waren früher die Leute noch rundherum. Da war ja das Red Bull Aufwärmzelt noch nicht da. Wir haben sie dort aufgewärmt und die Leute haben reingeschrien, hey Hansi, ist was Gescheites. Aus der Werbung, die sprüht und so. Und das war für mich eher positive Ablenkung. Ich habe gespürt, die Leute haben eine Freude, wenn sie sehen, feiern die an und ich hab die Leute rundherum immer gebracht. Egal ob oben am Start oder unten, Skirennen ohne Zuschauer waren der Tod für mich. Mhm. Und ich hab fast nur Rennen, ich hab wenig Rennen gewonnen, aber die ich gewonnen hab, da ist immer was los gewesen.
Du bist in dem Fall diesbezüglich das Gegenteil von Didier Küsch.
Weil
der hat es gehasst.
Ich weiß es.
Oder? Ich werde nie vergessen, 2008, wo er in Adelboden nach dem ersten Durchgang geführt hat, war ich mit meinem Fotografen, dem Sven Thomann, im Startgelände oben, haben so eine Reportage gemacht. Und dann war der Didier dort beim Einwärmen und vom Sesselriff runter haben sie geschrien, hopp Didier, Zeugnis! Und der Küsch, du musst ja nicht fahren, sei du einfach still.
Geil. Ja. Er ist so ein geiler Typ. Und das taugt mir, was Küsch hat sich nie verstellt. Ja. Der ist ab und zu der Heißläufer gewesen. Ja. Und das gefällt mir nach wie vor im Küsch. Ja. Der ist, wie er ist. Und ich mag ihn.
Mhm. Und hast du ihn immer gemacht? Oder
weißt was? Mal? Küsch war am Beginn, wie der gekommen ist, haben wir gedacht, was ist das für ein verklemmter, ehrgeiziger Typ? Und das Interessante war, wir sind ja beide zeitgleich Silbermedaillengewinner geworden bei den Olympischen Spielen in Nagano.
Super-G, ja.
Und ja, da ist der relativ jung dazugekommen und so. Und dann hat's den zerlegt, reißt sich das Kreuzband, der kommt zurück, ist extrem erfolgreich und extrem entspannt. Und so ist er geblieben. Ich liebe ihn. Der ist einfach so, wie er ist. Und ich habe mit denen alle Auf und Abs miterlebt. Wie dann Kommentator war, einmal einen Streit mit Huyara in Knittfell oben auf der Piste. Der hat so gekämpft für das Recht der Athleten. Es sind wir einen höheren Sprung gegangen, der zu hoch war und er hat den abgeschaut. Und das hat mir so imponiert, weil er sich für alle eingesetzt hat. Didier Küsch.
Didier Küsch, der fünfmal hier auf der Streif gewonnen hat.
Sensationell.
Und damit Rekordhalter ist. Ja. Wie lange wird dieser Rekord noch Bestand halten?
Der kann natürlich, das kann schon schnell gehen, wenn Odermatt anfängt zu gewinnen da wird. Und er kann irgendwann nächstes Jahr anreisen und sagen, ich bin schon Kitzbühel-Sieger, dann wird's noch gefährlicher. Dann wird der extrem schwer zum Biegen, wegen der Lockerheit. Aber trotzdem, fünfmal gewinnen ist eigentlich in dieser Zeit wie jetzt fast nicht machbar. Und darum, diese Kompaktheit, die Küsch damals an den Tag gelegt hat, das war einfach genial zum Zuschauen. Der Metzger, der Kräftige.
Wie lange wird es dauern, bis zum nächsten Mal ein Österreicher diese Abfahrt gewinnt?
2 Tage. Ein Steilwasch.
Stefan Eichberger.
Ja, der war aber ganz schön locker unterwegs im Wenig. Vielleicht noch nicht für ganz vorne, aber ich würde ihm wünschen, so Top 5 könnte schon gehen. Mhm. Und man weiß nie. Weißt, wenn wer einen Lauf findet, und das geht dahin, siehe Franjo von Almen, wie schnell es gehen kann, dass du ganz vorne nicht fährst. Und das ist das, wo wir hoffen, wir Österreicher.
Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich es euch wünsche.
Ich weiß.
Aber was ich dir wünsche, ist ein wunderbares Kitzbühel-Wochenende.
Danke.
Auf und neben der Streif, vor allem neben der Streif. Euch daheim wünsche ich extrem viel Spaß beim Zuschauen. Wir hören und sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss zusammen.
Danke. Für dich.